BSD Talk, der Podcast von Building Smart Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zum BSD Talk, dem offiziellen Podcast von Building Smart Deutschland. Mein Name ist Cornelius Breidel und es freut mich, als Gastgeber unsere Hörer durch eine weitere Folge unserer Podcast-Serie führen zu dürfen. Wenn man sich die Studien zu der Zukunft unserer Infrastruktur anschaut, so zeichnet sich ein Bild, das durchaus besorgniserregend sein kann. Einige Prognosen schätzen, dass bis zum Jahr 2050 etwa 75% der global benötigten Infrastruktur noch errichtet werden muss. Auch hierzulande wird immer wieder deutlich, wie groß der Bedarf an neuer und erweiterter Infrastruktur wie Straßen, Schienen, Brücken und Tunneln tatsächlich ist. Dies unterstreicht nicht nur den enormen Bedarf an Investitionen, sondern betont auch die Notwendigkeit effizienter Planungs- und Bauprozesse und zwingt uns dazu, über Methoden nachzudenken, wie wir diesen Bedarf möglichst effizient und intelligent bewältigen können. Ein Schlüsselaspekt dabei ist sicherlich die digitale Transformation. Und daher wollen wir uns heute genauer ansehen, wie digitale Werkzeuge in der Infrastrukturbranche praktisch angewendet werden. Zentraler Aspekt ist der Einsatz moderner Technologien durch Bauunternehmen und wie diese Technologien nicht nur in Projekte selbst, sondern auch die Unternehmen selbst transformieren können. Und daher wollen wir uns heute mal mit den Erfolgen, aber natürlich auch mit den Herausforderungen bei der Implementierung dieser digitalen Methoden in diesem Bereich widmen. Welche praktischen Lektionen wurden denn aus den ersten Projekten rausgezogen? Welche Herausforderungen bestehen noch immer? Und für dieses Thema habe ich mir heute zwei Gäste aus der Praxis eingeladen, die uns Einblicke geben können. Zunächst einmal ist hier heute bei mir Franziska Asel und die ist BIM-Koordinatorin bei Peter Großbau. Franziska, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Von mir auch erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, Cornelius.
Dankeschön. Ja, wir gehen auch gleich noch etwas tiefer rein zu dem genau, was du machst. Aber wir haben noch einen zweiten Gast hier und zwar ist das der Klaus Tilger. Herzlich willkommen, Klaus. Du bist Fachbereichsleiter Technologie und Ausbildung bei der A+S Consult. Kannst du uns da mal ganz kurz erklären, was du da genau machst?
Genau, vielen Dank. Das werde ich gerne tun. Also mein Name ist Klaus Tilger. Ich habe die A+S Consult GmbH in Dresden vor 25 Jahren mitgegründet. Und wir beschäftigen uns eigentlich seit diesem Zeitpunkt mit der Digitalisierung von großen Infrastrukturvorhaben für Bahn und Straße. Das heißt, die Digitalisierung ist nicht neu, BIM ist nicht neu. Was neu ist, sind natürlich die Herausforderungen, die mit den Informationen, die jetzt ansteigen, natürlich genauso mitsteigen. Also seit 25 Jahren entwickeln wir die Plattform CoreFin, mit dem wir quasi alle unsere Erfahrungen und alle unsere Wissen einspeisen. Und jetzt ist es soweit, dass wir das nutzen können für ganz konkrete Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel mit der Zusammenarbeit mit Peter Groß direkt auf der Baustelle.
Dankeschön. Nun hatte ich ja in der Einleitung ein bisschen hergeleitet, warum die digitale Transformation aktuell in aller Munde ist und zunehmend eine Rolle auch in Unternehmen spielt. Franziska, vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wo insbesondere bei deinem Unternehmen, Peter Groß, auf dieser Reise, wo ihr euch da gerade befindet und warum das Thema für euch wichtig ist.
Mein Name ist Franziska Asel. Ich bin BIM-Koordinatorin der Peter Groß Infrastruktur seit 3,5 Jahren. Und zu meinem Aufgabengebiet gehört eben unter anderem bei BIM-Projekten den Prozess vom Aufbau des geplanten Gesamtmodells bis zur Übergabe des gebauten S-Bildmodells zu koordinieren. Dadurch, dass eben, ich sage jetzt mal, uns als Baufirma noch ein paar Prozesse vorgelagert sind, ja, ist das Thema BIM auf der Baustelle ja noch so ein bisschen am Anfang. Gerade vielleicht auch eben wegen jahrelang funktionierenden klassischen Prozessen, sage ich jetzt mal, wo dann auch eben dieses immer auf das klassische, händische, gemeinsame Aufmessen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber immer so wunderbar funktioniert hat und da jetzt eben ja mit neuen Lösungen, neuen digitalen Lösungen, da wird sich dann doch manchmal noch ein bisschen schwer getan. Also die Anschlussstelle Bleaning war ja quasi so unser Startschuss, sage ich jetzt mal, war dann auch wirklich bewusst ausgesucht eben als, ja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen kompakte Baustelle, wo so von allem ein bisschen was dabei war und auch von der Größenordnung überschaubar, ja, jetzt nicht gleich ein 20-Millionen-Projekt. Genau da haben wir eigentlich dann sind wir weiter vorangegangen und haben dann auch jetzt ein Pilotprojekt vom RP Freiburg gewonnen im Schwarzwald, wo wir eben auch genau dann die entwickelten Anwendungsfälle dann auch wirklich jetzt durchziehen und auch da eben nochmal neue Erkenntnisse gewonnen haben, wo wir jetzt auch dann gerade dann Richtung in die Abrechnung gehen, was wir ja bei bei der Anschlussstelle Pliening noch gar nicht gemacht haben.
Das war jetzt dann euer erster Versuch, ist vielleicht zu wenig gesagt, weil ihr wart ja schon sehr erfolgreich mit Pliningen, aber das heißt, ihr habt jetzt wirklich das Lessons Learned dort rausgezogen, konntet das jetzt verbessern und könnt jetzt dann die verbesserten Prozesse jetzt schon bei den nächsten Projekten anwenden. Wie viele Projekte habt ihr denn jetzt schon digital durchgeführt oder an wie vielen seid ihr denn digital mit diesen Methoden dran? Ist es jetzt das zweite oder habt ihr noch mehr?
Also das ist jetzt das zweite, wo wir wirklich dran sind. Und aber mit den Ausschreibungen, es rollt jetzt wirklich langsam an. Also ich glaube, wir sind da mit, so seit 2020 sind wir so richtig in das Thema eingestiegen, wo wir dann auch gemerkt haben, jetzt kommen immer mehr Veröffentlichungen von eben den öffentlichen Auftraggebern, ob das jetzt eine Degis ist, eine Autobahn GmbH, eine Deutsche Bahn, da sind wir dann wirklich ins Thema eingestiegen und haben jetzt, wie gesagt, das zweite Projekt. Und in der Ausschreibungsphase haben wir jetzt noch einige in petto, die wir hoffentlich vielleicht eins davon gewinnen.
Ja, klar. Na, also ich finde das schön zu sehen, dass ihr als mittelständisches Unternehmen halt euch einfach auf den Weg gemacht habt, weil man kann auch mit Scheuklappen natürlich dann dem Ganzen begegnen, aber das macht halt wenig Sinn, sondern man muss halt einfach mal den ersten Schritt wagen und es scheint sich ja bei euch auszuzahlen. Jetzt habt ihr euch ja auch mit der A+S Consult einen Partner mit an Bord geholt, die halt schon seit etwas längerer Zeit ja auch wissen, in welche Richtung das Ganze geht. Und das war ja sicherlich mit gutem Grund. Vielleicht kannst du, Klaus, da nochmal ein bisschen was dazu sagen, was eure Rolle jetzt genau gewesen ist und an welchen Stellen ihr dort insbesondere helfen konntet?
Ja, gerne. Also der Ausgangspunkt, das sagte ich schon bei der kurzen Vorstellung, ist, wir machen das seit 25 Jahren. Jetzt im April ist wieder unsere Vorlesung gestartet, wo wir eben die TU Berlin, TU München, Dresden, Bochum, demnächst auch Österreicher mit ins Boot holen und auch Schweiz ist in Planung, wo es einfach darum geht, das Wissen, was man dazu braucht, zur Digitalisierung erstmal zu streuen. Denn was wir bei unserem Pilotprojekt gelernt haben und jetzt auch im aktuellen Projekt, ist leider, dass die IAs oder die Daten, die wir bekommen von Auftraggeber, eben nicht digital sind. Ja, und wenn man mit den digitalen, halbdigitalen Daten oder analogen Daten arbeiten will, kommt dann die nächste Schwierigkeit, dann fehlt eben das digitale Verständnis beim Auftraggeber. Ja, also es wird eben eine digitale Abrechnung vorgeschrieben oder soll durchgeführt werden ohne digitales Modell. Ja, also wie soll das funktionieren? Das heißt, unser Fokus war schon von Anfang an eben die digitalen Informationen digital zu managen, zu verwalten, auszuwerten, überhaupt erstmal aufzunehmen und dann eben den Benefit daraus zu ziehen. Und das sind Anforderungen oder Sachen, die natürlich nicht vom Himmel fallen. Ja, dazu braucht man viel Erfahrung, man muss sich auch ein bisschen mit dem Bauen auskennen, man muss sich mit dem Plan auskennen, weil wie gesagt, man kann nie bauen, ohne zu planen, was zurzeit eben versucht wird mit der Brechstange, muss man schon sagen. Und in diesem Zusammenhang sind wir eben direkt auf die Anforderungen der Baustelle eingegangen, also auf die Praxis und sind relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass eine Geometrie mit irgendwelchen unvernetzten Attributen überhaupt nichts bringt. Ja, wir haben also die Workflows und deswegen haben wir auch den Building Smart Award gewonnen, eigentlich komplett von Fuß auf den Kopf gestellt und komplett neu kreiert. Und jetzt, durch dieses zweite Projekt, ernten wir eigentlich jetzt die Früchte von unserer Arbeit, weil wir jetzt quasi das Gelernte direkt umsetzen können und damit sofort in Kollision treten mit den Auftraggebern, die eben nicht das Digitalverständnis haben. Ja, BIM wird immer noch aufgefasst als übertrage die komplett klassischen Arbeitsweisen mit klassischen Vermessungstechnologien, jetzt mit Laserpunkten, in die digitale Welt. Und das funktioniert nicht. Und ich sage immer, unsere Vorlesung, die orientiert sich am aktuellen Weltstandard. Das ist eben 2024 und nicht 2010. Und erst dann, wenn wir diesen Standard umgesetzt haben in der Infrastruktur, erst dann können wir auch neue Technologien wie KI auch dann einsetzen. Wir können das nicht einfach machen ohne Grundlage. Und das Schöne ist eben bei den Baustellen jetzt gegenüber zur Universität, das ist keine Theorie, das ist direkte Praxis Und wenn in der Praxis das nicht funktioniert, kriegen wir sofort einen auf den Deckel. Ja, da wird sofort gesagt, das geht nicht. Die Zahlen müssen auch stimmen, die da rauskommen, die müssen belastbar sein. Und die Überzeugungsarbeit zum Auftraggeber, jetzt gerade in Baden-Württemberg, das versuchen wir, ne, Franziska, das versuchen wir irgendwie gemeinsam hinzukriegen. Und das ist eigentlich momentan die größte Herausforderung, die wir haben.
Da ist jetzt eine ganze Menge dabei gewesen. Ich höre raus, um mal den ersten Punkt rauszupicken und das vielleicht dann gleich in deine Richtung, Franziska. Das ist das Zusammenspiel offensichtlich aus Auftragnehmer und Auftraggeber. Und das ist halt eben ganz essentiell, dass man natürlich auch, wie soll man sagen, einen soliden Auftakt braucht, um dann natürlich auch digital Antworten zu geben als Auftragnehmer. Das heißt, die Auftraggeberseite spielt halt hier eine wesentliche Rolle. Jetzt seid ihr natürlich im Bereich Infrastruktur maßgeblich mit der öffentlichen Hand auf Auftraggeberseite unterwegs. Wie ist denn da so eure Erfahrung, weil ich meine, öffentliche Hand, das hatten wir auch schon in einer der vorigen Podcast-Folgen, da ist vielleicht noch nicht alles Gold, was glänzt, aber die haben sich ja auch auf den Weg gemacht. Vielleicht kannst du dazu so ein bisschen was sagen, wenn du dir was wünschen könntest, wo man vielleicht etwas verbessern könnte. Was wären da die wichtigen Punkte?
Wir müssen ein bisschen wegkommen von dem reinen PDF-Daten. Klar, das hat jahrelang funktioniert, auch allein schon zu Kalkulationszwecken. Also wir müssen uns dann als Baufirma, dann auch gerade wenn wir jetzt mal in Straßenbau oder sowas gehen, du musst dir vorstellen, Cornelius, wir müssen dann wirklich hingehen und uns dann die Achse, die Querprofile, die Gradiente, wir müssen uns dann anhand von den PDF-Plänen das redigitalisieren. Diese PDF-Daten müssen ja aus irgendwelchen Daten entstanden sein. Also da muss ja geplant worden sein, ja. Und dann einfach einen PDF-Plan hingeworfen zu bekommen, so quasi hier, ja, mach mal.
Ist nicht das, was man als durchgängiger Informationsfluss bezeichnen würde. Ich verstehe, was du meinst. Und da geht's schon los quasi. Direkt bei der Ausschreibung ist das dann?
Genau.
Ja. Ja. Und da würdet ihr euch dann zumindest, also wenn diese Informationen, die vermeintlich schon digital vorhanden sind, dass man die bereits bei der Ausschreibung so anbieten würde, dass ihr dann einfacher damit arbeiten könnt. Ich kann mir vorstellen, das ist großer manueller Aufwand dahinter und das macht natürlich so eine Ausschreibung in Anbetracht von den ganzen Infrastrukturprojekten, die da auf uns warten, macht es natürlich nicht einfacher und effizienter. Also da geht's ja schon direkt los.
Ja, wir haben quasi einen doppelten Aufwand. Also das, was eigentlich schon da ist, müssen wir uns quasi nochmal selbst herstellen, wenn ich es mal so sagen darf.
Aber habt ihr da vielleicht auch schon so eine Art Lernkurve bei der öffentlichen Hand gemerkt oder habt ihr zumindest die Möglichkeit, wie ihr Feedback geben könnt, sodass dann da vielleicht auch bei der öffentlichen Hand dann ein gewisser Lerneffekt da ist? Oder wie seht ihr das? Vielleicht, Klaus, kannst du dazu was sagen?
Ja, genau. Ich bin sogar ganz ungeduldig, damit ich antworten kann. Und zwar gibt es jetzt noch eine andere Beobachtung, und zwar der gegenteilige Effekt. Es wird eigentlich nur ein IFC-Modell geliefert und friss oder stirb, sage mir, was du dafür haben willst, wenn ich das bauen soll, ne, an die Baufirma. Und das ist eigentlich genauso fatal, weil das ist ebenso nicht digital, weil das sind eben die Volumen mit irgendwelchen Zahlen, die irgendwie entstanden sind und die können richtig sein, die können auch falsch sein. Es ist nicht nachvollziehbar für die Baufirmen, ob die Zahlen überhaupt belastbar sind. Das heißt, wenn die ein Angebot auf dieses Modell machen, es werden alle Details, die nur die Baufirma kennt, aber der Planer nicht, deswegen nicht im Modell enthalten sind, weggelassen und man hat eigentlich nichts von dem Workflow, man dringt wieder in irgendwelchen Nachträgen. Das gilt für den Auftraggeber und auch für den Auftragnehmer. Und der Ausweg wäre jetzt eben eine digitale Bildung beim Auftraggeber. Und da bin ich leider pessimistisch in meiner Erfahrung. Die Ausbildung oder das, der Wissensstand, der bei den Auftraggebern jetzt vorhanden ist, jetzt ich nehme jetzt die Ausschreibung aktuell von Baden-Württemberg und von der Deutschen Bahn, bin ich auch ganz, weiß ich auch ganz schön Bescheid, wie das dort läuft. Das ist eben der Wissensstand von 2010. Also und PDF wäre der Wissensstand vom 18. Jahrhundert, ja, das noch vergleicht. Also wenn man es so sieht, gibt es einen gewissen Vorsprung oder eine gewisse Weiterentwicklung, aber wir sind auf 2010 und mit diesen Informationen kann eben nicht gebaut werden. Und dazu fehlt also umfangreiches Wissen und das Wissen ist meiner Meinung nach, es ist nicht bereit, das Wissen sich anzueignen auf Auftraggeberseite, muss man wirklich so sagen. Es lief gerade aktuelle Ausschreibung von der Degis bei der Autobahn, wo man das deutlich wieder gesehen hat, dass der Wissensstand auf 2010 verharrt und verharren soll. Ja, also das ist wirklich auch bewusst, dass es keine Weiterentwicklung gibt, warum auch immer. Und mit diesen Voraussetzungen wird es natürlich immer schwieriger, die Bauvorhaben digital umzusetzen, auch zu beschleunigen. Gerade was du gesagt hast, ist ein Riesendefizit, die Brücken müssen erneuert werden, Infrastruktur muss erneuert werden. Das kann doch nicht 15 Jahre dauern, das muss doch beschleunigt werden durch Digitalisierung. Und meine Erfahrung ist wirklich, wir bleiben auf dem Stand von 2010 stehen und damit wird dieser Rückstand immer größer. Ja, also das ist ein massiver Handlungsbedarf und der Handlungsbedarf liegt nicht bei den Baufirmen, liegt auch nicht bei den Planungsführern, denn es liegt eindeutig auf der anderen Seite.
Ich merke, du brennst für das Thema und ich finde das auch ganz prima, weil ich meine genau diesen Ansatz im Sinne von jetzt mal machen, genau das, glaube ich, da liegt auch eine Menge drin. Du hast das Thema Weiterbildung genannt und dass da auf jeden Fall ein Problem herrscht. Jetzt habe ich ja selber auch ziemlich viel Erfahrung mit Weiterbildung, jetzt eigentlich eher dann quasi in der Hochschulausbildung schon, aber ich glaube, das ist eine Tatsache, dass es halt eben auch in den Unternehmen oder in den Organisationen natürlich halt eben einen riesengroßen Bedarf an Weiterbildung gibt. Jetzt hattest du auch schon gesagt gehabt, dass ihr ja auch aktiv an der Entwicklung von Weiterbildungsprogrammen, die wir auch teilweise bei uns bei Building Smart laufen, es gibt eine ganze Menge an Weiterbildungsmöglichkeiten, aber bei uns halt eben auch. Und da entwickelt ihr auch was für den Bereich Infrastruktur. Kannst du vielleicht da ganz kurz einmal so einen Ausblick geben, wann es da wohl möglich soweit sein wird, dass wir etwas haben für den Bereich Infrastruktur? Weil bisher haben wir ja allgemeine Angebote, aber die sind zugegebenermaßen in die Breite und eher für den Hochbau und es braucht auch wirklich was für den Infrastrukturbau, da sind wir dran. Vielleicht kannst du da ja ein bisschen erzählen, woran ihr da dran seid.
Genau, gerne. Das ist das Infra-Zertifikat, also die Infrastruktur, Infra, Building Smart Professional Learning Outcome für Infrastruktur, was wir auch so angelehnt haben, dass dort sofort Österreich, Schweiz mit uns in Deutschland in einem Boot sitzen und dass es dann international ausgerollt werden kann. Der Dachverband ist Building Smart International, da sieht man schon, dass es ziemlich weit oben angesiedelt ist. Und ich war auch in den anderen Zertifizierungsteilen mit drin für eins und den Practitioner. Und ich muss sagen, das ist eben, wie du schon sagst, das ist nicht konkret genug. Also wir brauchen das Wissen, was direkt angewendet werden kann, jetzt für die Infrastruktur. Und das ist der Fokus, dass das Wissen eben, ja, da gehört eben IT dazu. Ein heutiger Ingenieur kann digital nicht arbeiten ohne IT-Background. Das geht nicht. Also ein gewisser IT benötigt jeder. Und jeder muss bereit sein, das dann auch zu lernen. Ja, auch die gestandenen Ingenieure, die müssen sich auf den Hosenboden setzen und die müssen wissen, was ein GUID ist. Ja, das kann nicht sein, dass wir digital arbeiten und die wissen nie, was ein GUID ist. Bloß als kleines Beispiel. Und genau solche konkreten Wissenseinheiten haben wir eben jetzt aus unserer Vorlesung, das sind so 1800 Folien, die haben also zurückgestutzt auf 40 Stunden Unterrichtseinheiten, wenn wir wirklich sagen, das wäre uns aus unserer Sicht der Kern. Und andere Experten aus Österreich, Schweiz, auch von Freileitung, Erdkabel sind dort mit dabei, die kontrollieren das, klopfen das ab auf Praxistauglichkeit. Das ist eben uns ganz wichtig, dass das Wissen sofort praktisch angewendet werden kann. Und das bildet dann den Rumpf der Zertifizierung und wir sind jetzt der Inhalt quasi wurde schon abgestimmt, da ist fertig. Wir sind jetzt dabei, ein Closant abzustimmen, weil auch da sieht man schon, es existiert momentan in Deutschland, auch Österreich und Schweiz, kein zufriedenstellendes Begriffslexikon für BIM. Das ist nicht spezifisch genug. Auch in den Hochbausachen gibt es eben Unstimmigkeiten. Ich selber, ich bin ein Mathematiker, ne? Und ich sehe das natürlich mit einem mathematischen Blick. Ja? Und die Begriffe, da fängt es an, die müssen mathematisch, sag ich mal, valide sein, also widerspruchsfrei sein. Und schon dort fängt es an, dass wir die Hausaufgaben jetzt mit erledigen müssen, weil es keine Vorarbeit gab. Ja, die Institutionen, die dafür zuständig waren, jetzt nur in Deutschland zum Beispiel, die haben eben kein verlässliches Closer ausgebracht. Und dadurch macht die Bahn ihr Zeug, die Autobahn macht ihr Zeug, Building Smart, ne? Wir machen unsere Begriffe. Und auf diesen Wissensstand kann man durch die aufbauen und neues Wissen produzieren. Das geht nicht. Also ist das ein großer Teil, wo wir gerade dran arbeiten. Wir denken, dass wir bis Ende dieses Sommers das gesamte Learning Outcome Framework und die Lernziele fixiert haben, so dass theoretisch die Zertifizierung in Deutschland starten könnte und im internationalen Bereich die Abstimmung dort auch beginnen kann. Und wenn dann, ich glaube, die USA und Großbritannien, die haben schon Interesse angemeldet, ja, wenn die sich dort aktiv beteiligen, gerne, ja. und das soll eben was Rundes werden. Und das machen wir und wie gesagt, es basiert auf dieser Vorlesungsreihe, die wir seit 3 oder 4 Jahren schon durchführen.
Prima, dass da in dem Bereich auf jeden Fall eine Menge unterwegs ist, weil der Bedarf ist riesengroß und genauso wie du gesagt hast, also das Ganze ist wirklich international verankert bei Building Smart International im PCERT-Programm. Also das heißt, sobald dieser Aufschlag und wunderbar, dass dieser Aufschlag eben aus dem deutschsprachigen Raum mit eurer ja insbesondere tatkräftigen Hilfe da halt eben gemacht worden ist, wenn das Ganze dann halt eben auf internationaler Ebene zum Konsens getrieben wird, dann kann es dann halt eben auch wirklich international verankert werden. Das ist ja auch die Idee hinter diesem ganzen Certification-Programm. Und dann hätten wir ein erstes Weiterbildungsprogramm, sogar international verankert, was halt eben so dieses ABC des Open-BIM-Infrastrukturprozesses einmal wirklich dann halt lernbar macht. Das wäre natürlich großartig und würde nicht zuletzt sehr gut in unsere Reihe reinpassen mit Foundation und oben auf Satteln, ja. Also das sind gute Nachrichten im Sinne von, dass wir da zumindest dann keine Entschuldigung mehr haben, dass man da nichts mehr machen könnte, weil das Weiterbildungsprogramm dann da ist. Einmal zurück zu eurem Projekt in Pliningen und zwar mit einer konkreten Frage, weil ihr habt nämlich dort ja auch im Titel und ihr habt ja auch in eurem Video darüber berichtet, dass ihr da nicht nur vom Building Information Modeling redet, sondern sogar vom digitalen Zwilling. Vielleicht mal ganz kurz dazu, Franziska, was meint ihr mit dem digitalen Zwilling und warum war euch das so wichtig, dass ihr jetzt nicht nur von Building Information Modeling, sondern sogar von diesem digitalen Zwilling redet? Was war da genau der Anwendungsfall?
Dass eben dieses BIM to Field bzw. BIM to Site, also eben BIM auf der Baustelle dann auch eben beginnen kann, ja, benötigen wir halt vorher einen digitalen Zwilling vom Bestand und eben auch von der Planung. Der muss aufgebaut sein und der muss auch so aufgebaut sein, dass wir danach bauen können.
Ja, BIM ist ja die Methodik, also die Methodik quasi, wie man digital eben vorangeht. Digital Twin und so sehen wir das und so haben wir das auch gelernt von der Baustelle, sind eigentlich die Menge der Informationen, die man digital eben verarbeiten will. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass das BIM zu modellastig ist, also Modeling, ja, dieses Modeling. Und das suggeriert so, als würde die Geometrieinformation wichtiger sein als die Information, was für Beton eingebaut wird, wie lange der braucht zum Aushärten, wie die statischen Gegebenheiten sind oder wo eben die Position der Baumaschinen sind. Ja. Und wir sagen eben, Informationen sind im Prinzip alle gleich wichtig. Und alle Informationen müssen in der gleichen Art und Weise verarbeitet werden. Also genauso, wenn, so haben wir es gemacht bei den Maschinendaten, wenn eben die Bagger die Massen aufnehmen, ne, da ist ein Sensor drin, der weiß dann, wie viel Kubikmeter oder wie viele Tonnen quasi geladen sind. Und diese Information, die fließt zurück von der Baustelle in den Digital Twin, also in unser Gesamtmodell. Und die Verarbeitung dann davon, das nehmen wir dann BIM, das ist quasi die Methodik, die Prozesse, die dahinter stehen. Und wir müssen, wie gesagt, weg von dem Geometriegedanken. Ein Modell ist nur dann schön, wenn man sieht, wenn es geometrisch Volumen beschreibt, sondern wir müssen hin, das Modell ist dann schön, wenn alle Informationen von der Baustelle, die benutzt werden für die Planung und fürs Bauen, fürs Abrechnen und so weiter, in dieses Modell enthalten sind. Dort müssen wir hin und aus dem Grund haben wir gesagt, das ist nicht ein Modell, ja, sondern das ist ein Digital Twin, um das nochmal herauszustellen, dass wirklich die Informationen im Zentrum stehen und nicht das Modell. Ja. Mhm.
Den Ansatz verstehe ich, also ist vor allem auch wichtig, wie du sagst, halt eben, dass es eben nicht nur auf die Geometrie ankommt, weil es eine ganze Menge an anderen Ebenen gibt, an der sich halt eben auch Informationen befinden, die jetzt nicht direkt zu visualisieren sind. Also man denke mal nur an Prozesspläne zum Beispiel oder andere listenartige Strukturen, die verknüpft sind natürlich mit den anderen Ebenen, aber als solches, als einzelnes Fachmodell überhaupt keine Geometrie brauchen. Letztendlich liegt die Kunst im Informationsmanagement. Also das wirklich Spannende bei euch und warum ich auch denke, dass ihr auf jeden Fall mit Berechtigung Digital Twin sagen dürft, ist nicht zuletzt, dass ihr diese Echtzeitkopplung auch drin habt, also tatsächlich auch die Live-Daten von der Baustelle, weil dann wird es erst wirklich interessant. Das ist ja eine Ebene, die wir vorher noch nicht so richtig aufgemacht haben. Und da sind insbesondere eure Anwendungsfälle auch hinsichtlich zum Beispiel der Nachhaltigkeit, die fand ich da sehr, sehr spannend und bemerkenswert, weil ich nicht weiß, wie viele andere auch schon auf die Idee gekommen sind, diese Ebene, diese Echtzeitkopplung für genau so welche Analysen zu nutzen. Vielleicht in dem Zusammenhang noch mal ganz kurz auch zu der Technologie, die euch das alles ermöglicht hat. Jetzt habt ihr ja offensichtlich sehr stark auch auf Open BIM Standards gesetzt, allgemein auf herstellerneutrale Formate. War das von Anfang an direkt klar oder war das etwas, wo ihr euch erstmal so einen Mittelweg finden musstet? Vielleicht Franziska, wenn du dazu was sagen kannst. Also war das so eine Geschichte, da musstet ihr nicht diskutieren oder habt ihr darüber diskutiert?
Es war von Anfang an uns wirklich klar, dass wir eben keine Einmallösung entwickeln wollen, sondern dass wir eben neue standardisierte Verfahrensweisen eben oder in standardisierte Prozesse eben für uns realisieren wollen, die dann auch eben von anderen Firmen anwendbar sind.
Ja, und das habt ihr ja letztendlich auch umgesetzt, weil wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr sowohl mit IDMs, mit MVDs gearbeitet, also es sind ja alles diese Werkzeuge, die ihr jetzt selber weiterverwenden könnt. Also ich hoffe doch, dass da eine Menge noch weiter in Verwendung ist bei den nächsten Projekten, aber die ja auch prinzipiell mit anderen, sei es Projektteilnehmern oder auch vollkommen außerhalb, dann auch teilen könnt. Habt ihr das gemacht?
Ja, das auf jeden Fall. Also generell, davon leben wir jetzt auch wirklich in dem nächsten Projekt, dass wir damit mit externen Partnern dann auch wirklich, man kann man ja sagen, also ist dann jetzt auch beispielsweise Krebs und Kiefer, die dann so den konstruktiven Ingenieurbau dann planen und betreuen. Und ist uns eben auch ganz wichtig, dass wir da ein gutes Verhältnis pflegen und dann auch wirklich im Austausch sind, wie wir uns das dann, wie beide Seiten sich das dann natürlich vorstellen, damit das dann auch eben umgesetzt werden kann.
Jetzt vielleicht gegen Ende unserer Podcast-Folge vielleicht so ein bisschen der Blick in Richtung Zukunft. Jetzt haben wir sehr viel über das Thema Weiterbildung. Wir haben über das Thema, wie sieht's aus mit der öffentlichen Hand als Auftraggeber. Wir haben darüber gesprochen, dass Open BIM sehr viel Sinn macht. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie einen weiteren Aspekt, eine weitere Technologie, wo ihr noch einen dringenden Auftrag, einen dringenden Bedarf seht, wo die Reise noch weiter mit dem Infrastrukturbereich hingehen muss. Wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, der Bedarf ist riesengroß. Wir müssen schneller werden, wir müssen effizienter werden. Also vielleicht, Klaus, hast du noch irgendwie ein Thema im Bereich Infrastruktur, das dir auf der Seele brennt, was dir besonders wichtig ist?
Ja, es gibt da zwei Themen. Das eine Thema ist direkt anschließend, was ich vorher gesagt habe, und zwar geht die Reise zu parametrischen Modellen. Das heißt, der Ingenieur wird nicht bezahlt dafür, dass er ein Modell in 3D abgibt, sondern der Auftragnehmer wird dafür bezahlt, die Parametrik so einzustellen, dass die Maschine über den Digital Twin sozusagen die Geometrie produzieren kann und die Information auswerten kann. Also in dieser Sichtweise ist die Geometrie nur eine weitere Information, die eben digital von der Maschine produziert wird. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Weiterbildung in der Denkweise und die muss sich sukzessive durchsetzen und wir sehen auch, dass sie sich durchsetzt. Wir sehen das bei der Infrastruktur ganz deutlich bei Erd- oder Oberbaumengen, die eben, wenn man das nicht beachtet, eben einfach nicht abrechenbar sind. Ja, also statisch modellgenerierte Objekte vom Ingenieur, die werden eben so nicht gebaut. Und wenn sie so nicht gebaut werden, dann werden sie auch so nie abgerechnet, ist logisch. Also das ist der eine Punkt, der sich durchsetzt, eben aber jetzt von der Anforderung von der Praxis und nicht von den Theoretikern und Planern und Auftraggebern, sondern das kommt direkt von der Baustelle. Und der zweite Punkt ist, dass wir Informationen, wie das wir hier, Microsoft, Google, Amazon, alle auf der Welt machen, indem wir die Informationen objektbasiert über ein Web-Interface, über eine Cloud austauschen. Also dass wir quasi jetzt nächsten Evolutionsschritt vollziehen und das bedeutet, wir gehen weg von dem Modell hin zu den Objekten, die da enthalten sind, die mit IFC ja super modelliert und beschrieben sind und dass wir diese Objekte über direkte REST-Schnittstellen oder andere Interfaces, Cloud-Interfaces austauschen und jeder beteiligte Autor mit seinem Autorensystem ist quasi verpflichtet, diese REST-Schnittstelle zu bedienen. Das heißt, die Zertifizierung, die auch durch Buildingsmart durchgeführt wird von der Software, so stelle ich mir das vor, ist eben nur dann gegeben, wenn die Cloud-Technologie direkt in den Autorensystem auch verfügbar ist. Und das quasi ist der nächste Evolutionsschritt, der angedacht ist, den rund um uns alle, außer in den Infrastruktur, schon gehen, ja, aber den wir jetzt auch gehen müssen. Also die zwei Punkte sehe ich ganz entscheidend auch für die durch den Erfolg von BIM. Es ist noch nie gesagt, dass BIM, wie es jetzt ausgeführt wird, zum Erfolg führt. Weder beim Auftraggeber noch vom Auftragnehmer. Wir sehen das ja den Innovationsstau und den Planungsstau, den wir haben. Ja, wenn es ein voller Erfolg wäre und alles schnell und effizient bauen und planen würden, hätten wir den ja nicht. Ja, also der Erfolg hat sich noch nicht eingestellt. Der muss sich erst durch diese zwei Sachen einstellen.
Jawohl, muss erst die Rechtfertigung letztendlich sich ergeben, dadurch, dass Erfolge auch nachweisbar sind. Aber das Thema jetzt eher technisch, aber was du ansprichst, ist ein wesentlicher Punkt, stimme voll zu, aber das ist ja auch das, was ja sogar schon bei Building Smart auch auf internationaler Ebene erkannt worden ist. Das ist ja das große Thema in Richtung IFC 5, auch wenn das jetzt noch nicht komplett fertig ist und so weiter. Aber genau das, was du sagst, also diese Modularisierung und vor allem dann eben dieser Austausch zwischen halt eben zwei Systemen, Client-Server, den man, du hattest jetzt gesagt, Direkttechnologie, REST-APIs, gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten, aber dass man grundsätzlich diesen Austausch, dass man diesen ermöglicht und zugrunde liegt letztendlich das IFC-Datenmodell, was so bleiben kann, wie es eigentlich ist, weil das müssen wir nicht großartig verändern, aber wie wir damit umgehen, das ist die große Frage und damit könnten wir auf jeden Fall eine ganze Menge an Prozessen, Kommunikations-, Informationsaustauschprozessen erleichtern. Franziska, vielleicht für dich noch eine letzte Frage und zwar zum Thema ganz allgemein Building Smart Mitgliedschaft. Jetzt, ihr seid Building Smart Mitglied und offensichtlich nutzt ihr das Ganze halt eben auch. Nicht zuletzt habt ihr euch ja für diesen BIM Champion Award auch eben beworben. Gibt es da weitere Dinge, die dir an dieser Building Smart Mitgliedschaft besonders wichtig sind? Also ich denke jetzt vor allem so in Richtung Netzwerk, in Richtung Fachgruppen. Wie ist da der Stellenwert bei euch? Was sind so Sachen, die euch wichtig sind? Vielleicht aber auch Wünsche an Building Smart, was wir besser machen können?
Gerne. Also erstmal richtig, wie du gesagt hast, wir sind natürlich Mitglied, also komplett als Peter Groß Bauer, also dann auch unser Hochbau jetzt beispielsweise. Und wie du auch gesagt hast, zum einen erstmal auch mit der Bewerbung für den BIM Champion war uns natürlich auch wichtig, beziehungsweise uns ist aufgefallen, dass eben viele Bewerbungen für die Kategorie Bauausführung eben dann doch hochbaulastig sind. Und da haben wir uns dann mal so quasi gedacht, da treten wir doch mal stellvertretend, wollen wir mal ein bisschen auf die Infrastruktur noch mal den Fokus lenken. Das war natürlich schon auch die Motivation für die Bewerbung und wie gesagt, unsere ausgebauten Use Cases wollten wir natürlich vorstellen. Wie du bereits gesagt hast, Cornelis, einfach die Erfahrungen, die man dann auch gerade natürlich auf so Veranstaltungen teilen kann. Das Netzwerken ist immer so ein schönes, großes Wort. Ist halt dann auch schon auch mal nochmal was anderes, wenn man da vielleicht mal mit einem gemeinsamen Getränk sich dann ein bisschen austauschen kann. Und wir sind auch in ein, zwei Fachgruppen tätig. Wie gesagt, unser Hochbau eben auch. Auch eure Angebote, die ihr teilweise, glaube ich, sogar kostenfrei zur Verfügung stellt. Ja, Wünsche wären natürlich, dass ihr die vielleicht noch ein bisschen ausbaut.
Mehr geht immer. Ja, natürlich, nehme ich gerne mit. Vor allem, ich vermute mal in Richtung Infrastruktur.
Genau, ja. Okay.
Nehme ich sehr gerne mit, aber ich nehme auch gerne mit, dass es offensichtlich der Weg schon mal der richtige ist. Aber natürlich, ja klar, wir haben ein wirklich großes Paket, eine große Hausaufgabe mit dem riesen Infrastrukturbereich, wo es auf jeden Fall der Bedarf einfach da ist. Wunderbar, ich nehme mit als Key Takeouts von heute quasi. Also, es läuft was in der Infrastruktur. Es geht auch für mittelständische Unternehmen etwas. Es gibt genügend Leute offensichtlich im Markt, die auch wissen, wie es geht. Wir haben allerdings auch noch Hausaufgaben zu tun in Richtung Weiterbildung. Wir haben noch ein bisschen was zu wuppen in Richtung Auftraggeber und öffentliche Hand. Das hatten wir auch nicht zuletzt schon in einer anderen Folge mal festgestellt. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass diese Aufgabe machbar und lösbar ist, weil es ist ja schon einiges im Werden. Also zum Beispiel Richtung Weiterbildung. Und ihr habt ja auch nicht zuletzt ein Projekt erfolgreich umgesetzt und ihr arbeitet schon am nächsten. Wunderbar, das scheint in die richtige Richtung zu gehen. Jetzt müssen wir einfach nur weitermachen. So, das nehme ich jetzt einfach mal mit. Und es ist schon wieder Zeit, weil es ist am Ende unserer Podcast-Folge und deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Franziska, lieber Klaus, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für heute genommen habt und eure Einsichten mit uns geteilt habt.
Wir haben zu danken. Danke.
Vielen Dank.
Und am Ende bleibt mir wie immer nur noch Danke zu sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns darauf, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis bald.